Das Thema von heute Abend, wie es Norbert Rose formuliert hat, stammt aus Sprüche 19, Vers 13 und lautet: Eine Wohngemeinschaft mit Dachschaden. Ich lese das ganze Kapitel. Wer eine Bibel dabei hat, kann natürlich gerne mitlesen. Ein Armer, der in Unschuld wandelt, ist besser als einer, der Verkehrtes spricht und dabei reich ist. Wo man nicht mit Vernunft handelt, das ist auch einfach nichts. Und wer hastig läuft, der tritt fehl. Des Menschen Torheit führt ihn in die Irre, und doch tobt sein Herz wider den Herrn. Reichtum macht viel Freunde, aber der Arme wird von seinem Freunde verlassen. Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft, und wer frech Lügen redet, wird nicht entrinnen. Viele schmeicheln dem Vornehmen, und wer Geschenke gibt, hat alle zu Freunden. Den Armen hassen alle seine Brüder, wie viel mehr halten sich seine Freunde von ihm fern. Wer viel spricht, der tut Frevel, und wer Worten nachjagt, der wird nicht entrinnen. Wer Klugheit erwirbt, liebt sein Leben, und der Verständige findet Gutes. Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft, und wer frech Lügen redet, wird umkommen. Dem Toren steht nicht an, gute Tage zu haben, viel weniger einem Knecht zu herrschen über den Fürsten. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn, und es ist seine Ehre, dass er Verfehlung übersehen kann. Die Ungnade des Königs ist wie das Brüllen eines Löwen, aber seine Gnade ist wie Tau auf dem Grase. Es kommt der Vers 13. Ein törichter Sohn ist seines Vaters Herzeleid, und eine zänkische Frau wie ein ständig triefendes Dach. Haus und Habe vererben die Eltern, aber eine verständige Ehefrau kommt vom Herrn. Faulheit macht schläfrig, und ein Lässiger wird Hunger leiden. Wer das Gebot bewahrt, der bewahrt sein Leben. Wer aber auf seinen Weg nicht achtet, wird sterben. Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und dem wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Züchtige deinen Sohn, solange Hoffnung da ist. Aber lass dich nicht hinreißen, ihn zu töten. Großer Grimm muss Strafe leiden. Denn willst du ihm steuern, so wird er noch größer. Höre auf Rat und nimm Zucht an, dass du hernach weise seist. In eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Ein gütiger Mensch ist der Liebe wert, und ein Armer ist besser als ein Lügner. Die Furcht des Herrn führt zum Leben, man wird satt werden und sicher schlafen, von keinem Übel heimgesucht. Der Faule steckt seine Hand in die Schüssel und bringt sie nicht wieder zum Munde. Schlägt man den Spötter, so werden Unverständige vernünftig, weist man den Verständigen zurecht, so gewinnt er an Einsicht. Wer den Vater misshandelt und die Mutter verjagt, der ist ein schandhafter und verfluchter Sohn. Lässt du ab, mein Sohn, auf Ermahnung zu hören, so irrst du ab von vernünftiger Lehre. Ein nichtswürdiger Zeuge spottet des Rechts, und den Gottlosen mundet das Unrecht. Den Spöttern sind Strafen bereitet und Schläge für den Rücken der Toren. Wir wollen beten. Danke, Herr Jesus Christus, für dieses dein Wort. Danke, dass du dein Wort mit uns reden möchtest. Segne du Norbert Rose mit deiner Vollmacht und gebrauche ihn und schenke uns offene Herzen. Wir danken dir auch für dieses schöne Wetter in diesen Tagen. Wir danken dir, dass wir so in Freiheit unter den Umständen zusammenkommen dürfen. Wir danken dir jetzt für die Familienfreizeit. Wirke du weiter und bewahre auch die Kinder. Wir danken dir auch für unsere Obrigkeiten und bitten dich um Weisheit vor dir, Weisheit zum Regieren. Herr, schenk du ihnen Gnade dazu. Danke jetzt für diesen Abend. Amen.
Eine Wohngemeinschaft mit Dachschaden. Das war natürlich nicht schwer zu erraten, was mich dazu verleitet hat, diesen Titel zu wählen für heute Abend. Da muss man gar nicht lange suchen. Dieser Vers 13, den wir sehr deutlich gehört haben. Ein törichter Sohn ist seines Vaters Herzeleid und eine zänkische Frau wie ein ständig triefendes Dach. Das war auch klar, dass dieser Vers eine gewisse Aufmerksamkeit automatisch erzeugt. Schon in der Formulierung ist es ungewöhnlich. Es könnte sein, dass dieses Buch der Sprüche auch deswegen nicht so viel gelesen wird, weil man nicht immer genau erkennen kann, ob diese Worte wirklich ganz, ganz ernst gemeint sind. Also gerade solche Formulierungen, wie wir sie gerade gehört und wie ich sie gelesen habe, könnten dazu führen, dass wir dieses Buch der Sprüche eher in eine Art humoristische Folklore verschieben, so wie man in auch einer sehr seriösen Zeitschrift ja immer die Karikaturseite hat. Und so werden diese Sprüche manchmal behandelt wie eine Art Karikaturseiten innerhalb der Bibel. Das ist eine Täuschung. Auch diese Übersetzungen, diese Formulierungen, die auf den ersten Blick ein wenig humorvoll aussehen, haben gar nichts mit Humor zu tun, sondern es ist immer eine sehr ernste Formulierung. Es geht in den Sprüchen immer um Leben und um Tod. Von Anfang an immer diese Gegenüberstellungen, du hast Leben oder du hast den Tod und du allein kannst wählen, was du nehmen willst. Es geht um Wahrheit oder Lüge, es geht um einen großen Gewinn oder einen großen Verlust, es geht um Heil oder Verderben, es geht um Krieg und Frieden, wenn Sie so wollen, um Weisheit, die zum Leben führt, oder um Torheit, die ins Verderben führt. Und da ist gar kein Spielraum für irgendwelche humoristischen Einlagen. Also auch dieses Thema und diesen Vers heute Abend dürfen wir nicht so verstehen, als ginge es hier um eine Art von Karikatur, sondern es geht immer um eine ernsthafte Angelegenheit unseres Lebens. Wir haben wieder es zu tun heute Abend mit einer scheinbaren losen Sammlung unterschiedlichster Sprüche, die irgendwie wahllos zusammengestellt scheinen. Wieder fehlt dieser thematische rote Faden. Wieder fragen wir uns, was hat sich Gott eigentlich dabei gedacht, dass er dieses Buch der Sprüche zu einem Teil seiner heiligen Schrift gemacht hat. Denn das ist es ja. Die Sprüche gehören nicht an den Rand, sondern die Sprüche gehören in die Mitte. Die Sprüche haben uns etwas ganz Wesentliches zu sagen. Wenn wir noch einmal die Worte anschauen, die über Salomo gesagt sind, von dem ja diese Sprüche stammen. 1. Könige 3, Verse 11 und 12. Und Gott sprach zu Salomo, weil du um ein gehorsames Herz bittest und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Das ist sozusagen eine Grundüberschrift über dieses Buch der Sprüche. Da spricht und schreibt keiner, der uns ein paar allgemeine Weisheiten mitgeben will, sondern der uns etwas Zentrales zu sagen hat. 1. Könige 5, noch einmal eine ähnliche Unterstreichung. Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und einen Geist so weit, wie Sand am Ufer des Meeres liegt, dass die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit von allen, die im Osten wohnen, und als die Weisheit der Ägypter. Reden Sie also die Sprüche nicht klein. Oder wenn Sie jemanden kennen, der diese Sprüche klein reden will, dann schreiten Sie ein. Wir haben es hier mit einem sehr wesentlichen Buch der Bibel zu tun. Salomo hatte den besten Lehrer, den er sich jemals hätte denken können. Denn Salomo wurde nicht von seiner Mutter Bathseba erzogen. Das wäre naheliegend gewesen, einfach im Haus zu sein, sondern Salomo wurde von dem Propheten Nathan erzogen. so wie Alexander der Große von Aristoteles erzogen wurde. Also Menschen, die mit einem großen Namen verbunden sind und wo man dann auch im Leben erkennen kann, dass da wirklich ganz viel Weisheit und Klugheit zu erkennen ist. Salomo wurde von dem großen Propheten Nathan erzogen. Der mag uns nicht so sehr bekannt sein auf Anhieb. Wir kennen eher Jesaja, Jeremia, Hesekiel und so weiter. Aber Nathan war einer der ganz, ganz großen Gestalten im Alten Testament und gilt als ein überragender geistlicher Lehrer seiner Zeit. Das kennen wir schon von David. Er hat auch David begleitet. Er hat David manche Dinge ins Stammbuch geschrieben, die es wirklich in sich hatten. Und bei Salomo ging es gerade so weiter. Wir sind es eher gewohnt, dass wir es mit klaren thematischen Abhandlungen zu tun haben. Wenn wir das Buch der Sprüche heute schreiben würden, wir würden es völlig anders schreiben. Wir würden zu jedem großen Begriff, zu jedem großen Thema einfach ein Kapitel sehr systematisch schreiben. Wir würden ein Kapitel schreiben über die Weisheit, eins über die Torheit, eins über die Wahrheit, eins über die Lüge, eins über die Gefahr des Reichtums, eins über die Vorzüge der Armut. Wir würden was schreiben über Männer, eins über Frauen, eins über Söhne, eins über Töchter, so dass man das sozusagen wie in einem modularen System immer einem in die Hand drücken kann und sagen könnten, das ist für dich, das solltest du lesen, das ist für die Frauen, das ist für die Männer, das ist für die Söhne, das ist für die schwierigen Gestalten, so dass wir für alle möglichen Fragen ein Kapitel hätten, das wir so weitergeben könnten. Ein Kapitel über moralische Verfehlungen, eins über die Reinheit, eins über Lüge, eins über Habgier, eins über Großzügigkeit und so weiter und so fort. Das Buch der Sprüche macht das anders. Das Buch der Sprüche, auf Anhieb haben wir eine, schmeißt alles in ein Kapitel. Und diese Kapitel wiederholen sich permanent. Irgendwie sind die alle ähnlich, alle gleich, immer wieder dasselbe. Wir müssten nur verstehen, dass das nicht nur einzelne Sprüche sind, die wir lesen und zur Kenntnis nehmen und dann sozusagen abhaken und dann möglicherweise nie wieder lesen, sondern dass jeder einzelne Spruch eigentlich ein ganzes Kapitel für sich darstellt. Jeder einzelne Spruch enthält eine grundlegende Lektion. Die Prophetenschulen waren ja so aufgebaut, so gestaltet, dass man ein Thema hat und zu diesem Thema dann einen ganzen Tag, eine ganze Woche, eine ganze Zeitspanne damit füllt. Und hier haben wir die Themen, um die es geht, die man zu lernen hatte. Zu jedem einzelnen Spruch könnte man eine oder mehrere Stunden, ganze Lektionen daraus machen. Und dann würden wir den Sinn dieses Buches viel eher erfassen, als wenn wir meinten, das seien nur lose Sprüche, die irgendwie in eine große Trommel geworfen wurden. Und dann zieht da irgendjemand einen Spruch nach dem anderen raus, so wie unsere Losungen etwa, und reiht sie aneinander. Die Grundfrage der Sprüche ist eigentlich immer dieselbe, nämlich wie funktioniert unser Leben? Wie funktioniert meine Persönlichkeit? Wie funktioniert mein inneres Wesen? Wie funktioniert das Zusammenleben auch einer Gemeinschaft, auch einer Gemeinde? Was läuft da alles im Hintergrund, im Untergrund, im Unsichtbaren? Wie viele unsichtbaren Prozesse laufen da ab an Freundlichkeit, an Güte, an Zuwendung, an alle möglichen, aber auch an manchen Dingen, die wir eigentlich nicht haben wollen in der Gemeinde? Die wir auch weit von uns weisen würden und trotzdem sind sie da. Sie sind ja da. Und sie machen das Leben auch in Gemeinden manchmal sehr, sehr schwer. Warum ist das so? Wie funktioniert das in einer Gemeinde? Wie funktionieren gute Beziehungen? Wie funktioniert eine gute Ehe? Das ist nicht so leicht zu sagen. Und wir haben genug zu tun mit Ehen, die gar nicht gut funktionieren, sondern die ums Überleben kämpfen. Und das ist etwas ganz Erstaunliches, dass wir in unserem Leben, in der Kindheit, in der Jugendzeit, sogar im Studium alles Mögliche lernen können. Wir lernen die verschiedenen Lektionen in Mathe und Deutsch und Englisch und Physik und da geben wir uns allergrößte Mühe. Aber wie der Mensch eigentlich funktioniert, was das Wesen des Menschen ausmacht, das lernen wir eigentlich nicht. Sozialkunde, da lernen wir, wie Politik funktioniert. Und vielleicht ein bisschen, wie eine Gesellschaft funktioniert. Aber wir lernen wenig über uns selbst und über unsere Beziehungen und über unsere Familien. Und dann werden wir irgendwann größer und erwachsen, dann gehen wir den Bund des Lebens ein und gehen davon aus, das kann eigentlich jeder. Ja, verheiratet sein, überhaupt kein Problem. Kinder bekommen, Kinder erziehen, gar kein Problem, wir waren doch selber Kinder. Wir kennen das doch, wir wissen doch, wie das geht. Und wir wissen auch, oder haben uns zumindest vorgenommen, dass wir in der Erziehung auch alles besser machen wollen als unsere Eltern. So gut sind wir. Wir machen das viel, viel besser, dachten wir. Und stellen dann fest, es gelingt nicht. Auch wir haben es nicht gelernt und sollten es eigentlich lernen. Und wenn Sie wissen wollen, wie eine Ehe funktioniert, wenn Sie wissen wollen, wie Erziehung funktioniert, wenn Sie wissen wollen, wie Ihr eigenes Innenleben funktioniert, dann brauchen Sie das Buch der Sprüche. Da kommen Sie nicht drum herum. Im Detail zu sehen, was da alles in Ihnen abläuft. Wie ticken wir und wie ticken die anderen? Und warum ticken wir so unterschiedlich? Und warum ist es so anstrengend miteinander? Warum sind wir so, wie wir sind und können nicht einfach so sein, wie wir sein wollen? Wir wissen doch, wie wir sein wollen. Und trotzdem kriegen wir es nicht hin. Warum lügen Menschen? Sind sie einfach nur böse, boshaft? Sind alle, die lügen, automatisch verloren? Warum gibt es auch in der Gemeinde Menschen, die lügen? Warum gibt es Menschen, die streiten? Warum tun Menschen Dinge auch in Gemeinden, die sie eigentlich nicht tun wollen? Und ich kenne viele Menschen, die das sagen. Ich tue dauernd Dinge, die ich nicht tun will. Ich könnte ja auch fragen, ja, warum machst du es dann? Dann sagen sie mir, das weiß ich nicht. Oder ich krieg's nicht anders hin. Ich bemühe mich ja, aber es gelingt mir nicht. Warum tun wir Dinge, von denen wir genau wissen, dass sie nicht gut sind? Warum verletzen sich Menschen gegenseitig? Und sie merken das auch, aber sie merken es in der Regel immer ein Ticken zu spät. Wenn es schon geschehen ist, woher kommt der Zorn, die Wut, manchmal sogar der Hass, obwohl keiner ihn gesucht oder gewollt hat? Und die Antwort der Sprüche ist immer dieselbe. Es hat immer mit der Grundtorheit des Menschen zu tun. Wir haben immer noch eine Struktur von Torheit in uns, die wir nicht übersehen dürfen. Torheit ist nicht eine Eigenschaft von Leuten, die in der Schule nicht aufgepasst haben. Torheit hat nichts zu tun mit mangelnder Intelligenz. Es ist auch keine Frage eines kultivierten Lebens, dass man sagen müsste, wenn du nur kultiviert wärst, dann wärst du auch weise und klug. Es gibt hochkultivierte Menschen, die zugleich sehr töricht sind und gar nicht weise sind. Torheit ist eine Folge, und das sagen die Sprüche sehr deutlich, immer eine Folge von der Gottesentfernung, immer eine Folge davon, dass wir ihn nicht in der Mitte haben. Selbst dann, wenn wir gläubig geworden sind, aber immer noch unsere Kreise ziehen um irgendwelche Dinge, die nichts zu suchen haben in unserem Leben oder es nicht gelungen ist, ihn ganz in die Mitte hineinzunehmen. Wir haben die Mitte des Lebens verloren, wir haben die Orientierung verloren, wir haben die Wahrheit verloren, wir haben immer noch genug Wahrheiten, aber es sind eben nur eigene Wahrheiten. Es ist nicht die eine Wahrheit, nicht die absolute Wahrheit, sondern alles eigenes, eigene Wahrheit. Jeder dümpelt ziellos und orientierungslos vor sich hin. Das war jetzt ein bisschen plakativ beschrieben, aber versuchen wir einmal ein wenig diese Linie weiterzugehen. Jeder lebt nach, die Schweizer sagen, nach dem, was recht dünkt. Das gibt's im Deutschen fast gar nicht mehr. Das Leben nach eigenem Gutdünken. Jeder lebt nach dem, was für ihn selbst richtig zu sein scheint. Und das, was für ihn richtig zu sein, für uns richtig zu sein scheint, muss noch lange nicht richtig sein oder Recht sein oder Gerechtigkeit sein oder Wahrheit sein, sondern das, was wir für unsere eigene subjektive Wahrheit halten, die aber nichts zu tun haben muss mit der einen absoluten Wahrheit, die uns abhanden gekommen ist. Jeder lebt nach seinem eigenen Gutdünken. Das ist das Grundmuster, das Grundverhalten, nach dem wir leben. Das funktioniert. So kann man leben. Das funktioniert auch richtig gut. Das funktioniert bis in die Details hinein, sehr präzise, immer nach denselben Mustern, immer nach denselben Abläufen. Aber präzise heißt nicht, dass es richtig ist. Dinge können auch falsch sein und in ihrer Falschheit sehr präzise funktionieren. Und vieles von dem, was in unserem Leben so abläuft, läuft präzise nach falschen Grundmustern. Und das wollen wir ein wenig ansehen. Das wird hier beschrieben in diesem und anderen Kapiteln aus dem Buch der Sprüche. Man kann das an einem relativ einfachen Beispiel auch sehen und darstellen, wie es tausendfach in unserem Land funktioniert. Nur ein Beispiel. Sie können noch viele andere Beispiele anhängen und selbst im eigenen Leben dem nachgehen. Wenn Menschen viel Unrecht erlebt haben, viel Unrecht erfahren haben. Und das betrifft vor allem Menschen, die schon in ihrer Kindheit sehr viel Unrecht erlebt haben. Also schon sehr früh auch eingespurt sind in ein bestimmtes Verhalten. Sehr früh schon ihre eigenen Wahrheiten entwickelt haben, ihre eigenen Strategien entwickelt haben, weil das sehr früh schon in ihrem Leben geschehen ist. Dann kommt es dazu, dass Menschen, die viel Unrecht erfahren haben oder sich ungerecht behandelt fühlten, also auch sehr subjektiv etwas erlebt haben, wenn sie den Eindruck haben, dass ihnen etwas permanent vorenthalten wurde oder ihnen etwas genommen wurde und wenn sie die Erfahrung machen, dass sie auch durch freundliches Fragen oder Bitten oder Betteln und durch freundliches Reden nicht zum Zug kommen. Dass also alles, was man normalerweise machen würde, nicht hilft. Ja, das, wo uns die Vernunft sagt, du musst einfach mal deine Eltern fragen. Du musst einfach mal um Erlaubnis bitten. Du musst einfach mal jemanden ansprechen und ihn freundlich bitten, ob etwas möglich ist. Und manchmal funktioniert das auch. Manchmal funktioniert das nicht. Wenn wir beim Einkaufen sind und das Kind schmeißt sich von der Kasse auf den Boden, dann wissen wir natürlich, was zu tun ist, dass man auf diese Weise einem Kind nicht seinen Willen geben kann. Ist völlig klar. Wenn ein Kind aber permanent erlebt, dass alle seine Bitten, alle seine Fragen, alle seine freundlichen Bemühungen ins Leere gehen oder nicht nur ins Leere gehen, sondern dass es manchmal sogar Probleme schafft, dass sie angemeckert werden, dass sie ausgeschimpft werden, dass sie in der Öffentlichkeit auch vor der Kasse am Supermarkt gedemütigt werden, erniedrigt werden, manche sogar geschlagen werden, in der Öffentlichkeit oder hinterher zu Hause. Also Sie verstehen, was ich meine, was ich sagen will. Kinder, die einfach nur versuchen, wie sie etwas erbitten, erfragen, erreichen können, weil sie denken, so müsste es gehen. Vielleicht auch, weil man ihnen das so beigebracht hat. Du musst nur fragen. Du musst nur darum bitten. Ja, wer bittet, dem wird gegeben. Und dann bitten die Kinder und sie kriegen eins auf die Nase oder um die Ohren oder irgendetwas Ähnliches und werden gedemütigt, erniedrigt. Ich sage das ein bisschen übertrieben. Ich weiß, dass es nicht so die ganz normale Erfahrung ist, aber dass irgendwann solche Kinder verstanden haben, das heißt, dass Kinder irgendwann gelernt haben, dass jedes freundliche Fragen, Bitten, Betteln, Reden nicht zum Erfolg führt, sondern nur Probleme schafft. Dass man sich also, das ist der zweite Schritt, dass man sich nehmen muss, was man haben möchte. Dass der vernünftige Weg, der logische Weg, der normale Weg nicht funktioniert. Und man schon früh gelernt hat, ich muss den anderen Weg gehen. Ich muss, wir würden sagen, den kreativen Weg nehmen. Und kreativer Weg heißt nicht unbedingt, dass es ein guter Weg wäre, sondern kreativer Weg heißt, ich muss einen Weg nehmen, den ich mir irgendwie selbst suchen muss. Und das muss kein guter Weg sein. Es muss nur ein Weg sein, der ans Ziel führt. Und da können Sie ganze Biografien anschauen. Und Sie können in vielen Biografien das nachvollziehen, was im Leben dieses Menschen, auch gerade bei Menschen, die straffällig geworden sind, die gescheitert sind, die mit ihrem Leben am Ende sind, die in der Gosse gelandet sind. Sie können bei diesen Menschen fast immer eins zu eins erkennen, was in ihrer Kindheit alles schiefgegangen ist. Wie viele massive Lasten da entstanden sind. Das entschuldigt nichts. Nicht, dass Sie jetzt denken, dass wieder alles entschuldigt werden, sondern man muss nur verstehen, wie das funktioniert, warum das so ist. Dass Kinder schon sehr früh gelernt haben, dass man sich nicht auf andere verlassen darf, wenn man ein Ziel erreichen möchte, auch nicht auf seine eigenen Eltern, auch nicht unbedingt auf die Lehrer, auch nicht auf irgendwelche andere Erwachsenen. Irgendwann hat man es gelernt und verstanden, das bringt nichts. In einer ungerechten Welt bringt das unter Umständen nichts. Ich muss mir einen eigenen Weg suchen. Ich muss meine eigene Kreativität entfalten. Manche Fragen fangen früh an, verlogene Wege zu gehen, fangen an, die Unwahrheit zu sagen, fangen an zu lügen, fangen an zu stehlen, fangen an, ihre Strategien zu entwickeln, wie man andere austricksen kann. Manche werden früh schon gewalttätig, manche haben kein Empfinden für das, was sie tun. Das Gewissen funktioniert nicht mehr, das Gewissen schweigt, das Gewissen ist gewissermaßen im Eimer. Das Gewissen sagt, ich hole mir nur das, was mir zusteht. Oder ich hole mir nur das, was mir vorenthalten wird. Ich hole mir nur das, was ich auf andere Weise noch nie bekommen habe und entwickeln dabei eine gewisse kriminelle Energie. Vielleicht auch eine sehr intelligente kriminelle Energie und trotzdem immer noch auf der Ebene von Torheit. Die Wahrheit ist nicht da. Die Orientierung ist völlig irrgeleitet. Und damit Sie das nicht nur für irgendeine theoretische Annahme halten, will ich gern daran erinnern, dass wir vor gut 2 Jahren, das betrifft vor allem die Männer, die möglicherweise hier zuhören, einen Mann hier hatten, der ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, nämlich Thorsten Hartung, manche kennen diesen Namen. Ein Mann, der eine extrem problematische Kindheit erlebt hat, von frühester Kindheit an. Sein Vater hat ihn abgelehnt, hat ihn verachtet, hat ihn nicht gehört. Er wurde geschlagen, er hat Gewalt erlebt, er hat Demütigungen erlebt. Er ist von zu Hause irgendwann abgehauen. Es war auch allen egal. Keiner hat nach ihm gefragt. Und er hat das genauso angefangen, wie wir es jetzt gerade gehört haben. Er hat sich genommen, was er für sein gutes Recht hielt. Was er wollte, bekam er nur auf diese Weise. Geld, Macht, Selbstbewusstsein und vor allem das, was ihm am meisten gefehlt hat, nämlich Achtung. Und er hat sich Achtung verschafft. Nämlich durch Gewalt, durch Drohen, durch ungerechtes Verhalten. Er hat sich geprügelt, er hat gedroht, er hat erniedrigt und er hat sich auf diese Weise, das ist eine eigene Beschreibung, auf diese Weise hat er sich Achtung und Respekt verschafft. Und zum ersten Mal in seinem Leben empfand er so etwas wie Respekt. Da gibt es Menschen, die respektieren mich. Und ist in dieser Spur geblieben, ist immer weitergegangen. Er hat massenweise Luxusautos gestohlen, vor allem im Raum Berlin und in anderen Großstädten. Er hat massenweise diese Luxuswagen in den Osten verschoben. Er hat keinerlei schlechtes Gewissen gehabt. Keine Regung, dass da irgendetwas nicht gut war. Am Ende hat er einen Konkurrenten erschossen, war auf der Flucht, ist gefangen genommen worden, saß in der Haft einige Jahre, kam in der Haft zum Glauben und sagte im Nachhinein, dass sein Gewissen nie eine Reaktion gezeigt habe, sondern sein Gewissen habe immer gesagt, du holst dir nur das, was dir dein halbes Leben und länger vorenthalten wurde. Und darum ist es so wichtig zu verstehen, trauen Sie sich, trauen Sie nie Ihrem Gewissen. solange dieses Gewissen nicht vom Heiligen Geist erlöst und befreit und geheiligt ist. Sie können Ihrem Gewissen nicht einfach blind vertrauen. Ihr Gewissen sagt Ihnen nicht die Wahrheit. Ihr Gewissen ist nicht der Rest von einer heiligen Instanz in Ihnen, sondern Ihr Gewissen ist einfach nur das, was Sie von Kindheit an gelernt haben. Es war Gutes oder Schlechtes. Das ist Ihr Gewissen. Das hilft auch, natürlich hilft es. Aber wenn es beschädigt ist, wenn es zerstört ist, dann hilft es nicht mehr. Das ist das, was in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, immer wieder beschrieben wird. Das, was die Bibel Torheit nennt, Torheit trotz hoher Intelligenz, Torheit aufgrund einer massiven Blindheit, Torheit durch Mangel an Wahrheit, nicht durch Mangel an Intelligenz. Es hat gar nichts mit dem Mangel an Intelligenz zu tun, sondern nur an Mangel an Wahrheit, an Klarheit, an Mitte, an Klarheit, an dem, was in die Mitte gehört. Paulus hat das im Epheserbrief sehr, sehr deutlich als die Nichtigkeit unserer Sinne beschrieben. Und damit beschreibt Paulus ja nicht besonders schlimme Menschen, besonders boshafte Menschen, sondern Paulus sagt, das war euer Leben bisher, wie auch bei allen anderen. Nämlich, ihr Verstand ist verfinstert, sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Und wenn Paulus sagt, immer in der dritten Person, sie sind so, die anderen sind so, dann meint er natürlich nicht nur, die anderen sind so, sondern wir waren auch so. Und wir sollen darauf Acht haben, dass wir nicht mehr so sind oder dass wir nicht wieder so werden, nicht wieder in diese Spur hineinkommen, nämlich in die Nichtigkeit unserer eigenen Sinne. Es geht hier nicht um abgrundtiefe Bosheit. Es geht einfach nur um unser seelisches Programm, um das, was natürlicherweise in uns all unsere Impulse, all unsere Verhaltensweisen ausmacht. Und das ist nicht Wahrheit. Auch wenn wir eine gute Erziehung genossen haben und alles das, was ich eben beschrieben habe, gar nicht auf sie zutrifft. Trotzdem, vielleicht ist es noch gefährlicher, leben wir weitgehend im alten seelischen. Paulus sagt es einmal in 1. Korinther 2, ich konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen Menschen, sondern als zu fleischlichen. Und diese Beschreibung, die Paulus da gebraucht, ist eine ganz sonderbare, die er nur hier gebraucht. Nämlich nicht entweder geistlich oder alter Mensch, sondern geistlich, aber noch in den Mustern des alten Menschen. Da hat er einen speziellen Ausdruck, den er nur an dieser Stelle gebraucht. Nicht geistlich, nicht fleischlich, sondern fleischern. Das ist ein sonderbares Mittelding, das er hier gebraucht, wo Paulus sagt, ihr müsst darauf achten, dass ihr nicht in eure alten Muster zurückfallt, sondern dass ihr daraus erlöst werdet, Heilung erlebt. Und die Verstockung des Herzens ist die Verstockung der Sinne und der Gedanken und der Gefühle und des Gemüts und des Herzens und all dessen, was wir sind. All die Strukturen, die wir in uns haben, im Sinnlichen, im Seelischen, in den mentalen Strukturen, also auch im Denken, was da alles in uns vorgeht, das sind alles noch diese Sinne, die verfinstert waren. Beeinträchtigt, verfinstert, abgestumpft. Und wir verstehen dann vielleicht, warum Jesus das so sehr betont, wo er noch einmal auf dieses große Bekenntnis Israels zurückkommt, auf das Schema Israel, das kennen wir ja, 5. Mose 6, wo es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt. Das sind nicht einfach nur Wiederholungen von immer demselben, sondern das sind die verschiedenen Dimensionen, die wir in uns haben. Das Denken, das Fühlen, das Wollen, das Empfinden, alles muss unter seine Führung, alles muss unter seine Leitung, alles braucht seine Erlösung und sein Heilen. Und wir merken, es geht nicht nur um eine Handlungsebene, es geht um unser grundlegendes Wesen, die komplette innere Haltung des Menschen mit Herz, Seele, Sinnen, Gemüt und Verstand. Und alles ist in Mitleidenschaft gezogen. Alles ist beschädigt. Es ist wie ein Computer, der völlig defekt ist mit Software und Hardware und nichts funktioniert. So etwa können wir den Menschen, den natürlichen Menschen vor uns sehen. Und das gilt nicht nur für die menschliche, für die moralische, für die Handlungsebene, es gilt auch für die geistliche Ebene, wenn sie nicht echt ist. Sie ist nicht automatisch echt. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Da kommt noch einmal dieser Begriff. Das Gewissen, also eine ganz zentrale Einheit unserer Selbsterkenntnis, unserer Selbstreflexion, ist beschädigt. 1. Timotheus 4, Vers 1 und 2. Daneben Judasbrief, Vers 19. Na, auch schon davor, Vers 17. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben, das heißt, die nicht im Geist leben, die in ihren Sinnen auf einer niedrigen Ebene hängen geblieben sind, die sehr fromm reden können, die viele geistliche Sprüche machen können, die auch sehr überzeugend sein können, aber Niedriggesinnte sind, sagt Paulus, sagt der Judasbrief. Und schon diese Warnungen, diese Mahnungen zu sehen, es geht immer um die Mahnung an die Gemeinde. Zu verstehen, 1. Korinther 2 und 1. Korinther 3, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Das heißt nicht, dass der geistliche Mensch ein furchtbar pedantischer Mensch ist, der dauernd nur urteilt und richtet und alles für falsch hält, sondern dass der geistliche Mensch eine Gabe empfangen hat, dass er sehen kann, dass er durchschauen kann, dass er unterscheiden kann, dass er verstehen kann. Und darum sagt Paulus gleich weiter, und ich, liebe Brüder, konnte zunächst nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Und damit sagt Paulus, ich will aber mit euch reden als mit geistlichen Menschen. Bleibt nicht dort stehen, wo ihr seid. Ich will mit euch reden als mit geistlichen Menschen. Und da stehen wir an diesem Dachschaden, um den es hier geht. Das ist der eigentliche Dachschaden, den wir haben, denn unsere seelische Grundstruktur, die wir von Kindesbein in uns haben, ob sie nun nett und freundlich und irgendwie harmonisch aussehen mag oder ob da viel Bosheit, viele Wunden, viele Verletzungen entstanden sind. Die seelische Grundstruktur ist zunächst einmal einfach nur eine unerlöste, eine nicht geistliche Struktur. Die kann sehr fromm aussehen, die kann sehr fromm reden, ist aber deswegen noch nicht geistlich. Paulus geht es um das Geistliche in unserem Leben, dass auch nach der Wiedergeburt zunächst noch die alten Strukturen in der Seele vorhanden sind. Um das zu lösen, müssten wir diese eigenen seelischen und sinnlichen und mentalen Strukturen unserer eigenen Person erst einmal verstehen, erst einmal durchschauen. Wir sagen heute reflektieren können. Wir müssten uns selber ansehen können. Nun können wir das aber nicht. Das haben wir so nicht gelernt. Wir sehen uns nicht selber, weil wir uns ja immer selber sehen. Also wir müssten irgendwie mit anderen Augen uns sehen können. Dann könnten wir uns auch durchschauen. Aber wir haben nur unsere Augen, mit denen wir uns selber anschauen. Der Balken im eigenen Auge, den sehen wir nicht. Wir sehen nur den Splitter im Auge des anderen. Den sehen wir übergroß. Ich hatte das schon einige Male erwähnt, warum diese Stelle so wichtig ist. Wir können den Balken im eigenen Auge nicht sehen. Dafür sind wir blind. Das ist auch kein Vorwurf, sondern das ist eine Chance, die wir haben, dass wir sehen, den Splitter im Auge des anderen, den können wir sehr, sehr, sehr genau sehen. Das ist auch gut, dass wir das sehen. Wir können einander helfen, nicht um den anderen zu vernichten, sondern um zu lernen, um uns gegenseitig zu helfen. Und wir werden auch noch sehen, warum das so wichtig ist. Ich kann mich selber nur sehen, wenn ich nicht nur meine eigene Wahrheit über mich selbst habe, sondern wenn mir jemand die Wahrheit über mich selbst sagt. Ich brauche also einen anderen, das heißt, wenn ich einen Maßstab habe, der nicht mein eigener Maßstab ist, wenn ich eine Sicht habe, die nicht meine eigene Sicht ist, wenn ich eine Orientierung habe, die nicht meine Orientierung ist, aber zu meiner Orientierung werden darf. Nämlich, wenn ich eine absolute Wahrheit habe, dann kann ich die Wahrheit auch sehen. Dann kann ich auch Gottes Erkenntnis haben, nämlich Gott sehen, wie er ist. Da fängt die Weisheit an. Da fängt die Weisheit an. Mit der Gottesfurcht auf ihn sehen, selbst wenn ich noch gar nichts verstanden habe, aber dass ich sagen darf, ich will auf dich sehen. Ich will dich achten, ich will auf dich hören. Da fängt schon mal die Weisheit an. Da bin ich noch nicht erlöst. Aber die Weisheit beginnt schon an dieser Stelle, dass ich eine Selbsterkenntnis entwickeln kann. Mich selbst sehen, wie ich bin. Dass ich auch Sündenerkenntnis habe, nämlich Erkenntnis, nicht was ich alles falsch gemacht habe, sondern wie ich funktioniere. Mein Herz, meine Seele, meine Sinne, mein Gemüt, mein Verstand. Wie funktioniert das eigentlich? Und wo sind die vielen Fehler in meinem Gemüt, in meinem Denken, in meinen Wahrnehmungen, in meinen Selbstbeurteilungen, in meinen Selbstlügen? Sie merken schon, dass das ganz schön anstrengend werden könnte, wenn wir anfangen würden, über uns selbst nachzudenken und uns selbst anzuschauen. Und wir können das am besten am Beispiel des Apostel Paulus sehen, wie das funktioniert. Paulus war ja genauso, wie die meisten von uns das auch erlebt haben, nämlich sehr, sehr, sehr überzeugt von sich selbst, von seiner Haltung, von seinem Denken, von seinem Glauben, von seinem Wissen, von seiner Erkenntnis, von seiner Wahrheit. Durch diese Haltung hat er Christen verfolgt, hat Christen ins Gefängnis geworfen, hat Familien auseinandergerissen. Paulus fand das völlig in Ordnung, dass Stephanus gesteinigt wurde. Ob Stephanus verheiratet war, ob er Kinder hatte, das wissen wir nicht. Das war auch Paulus völlig egal, was er da angerichtet hat. Paulus wusste nur, ich bin richtig. Ich habe Recht. Ich habe die Wahrheit. Das war seine Haltung. Das war seine Haltung exakt bis vor Damaskus. Und vor Damaskus sah er plötzlich, nur wenige Augenblicke lang, Jesus, den Auferstandenen, in seinem Licht. Und in diesem Augenblick, als Jesus vor ihm erschien, Jesus hat ja nur eigentlich einen einzigen Satz zu ihm gesagt. Es gab noch so einen kleinen Nebensatz, einen kleinen Hinweis, einen Auftrag, aber der eigentliche Satz lautet nur, ich bin Jesus, den du verfolgst. Mehr nicht. Das war es eigentlich. Und dieser eine Satz hat Paulus gereicht, um zu verstehen, dass alles in seinem Leben falsch war. Bis hinein in diesen Augenblick alles falsch war. Meine ganze grundsätzliche Haltung ist falsch. Mein ganzes Denken ist falsch. Mein kompletter Glaube ist falsch. Alles Wissen, alle Erkenntnis, alle meine Wahrheiten, alles, was ich jemals gelernt habe, alles, was mein Leben ausmacht, meine Motive, meine Ziele, meine Pläne, mein Wollen. Für Paulus heißt das, es ist alles falsch. Es ist alles falsch. Es gehört alles auf den Müllhaufen der Geschichte, was ich jemals getan, gedacht, gewollt, empfunden habe, geglaubt habe. Alles ist falsch. Obwohl Paulus zugleich sagen kann, ich war untadelig im Gesetz. Das ist verrückt, was da in diesem Mann vor sich geht, was er da erlebt. Und mit dieser radikalen Erkenntnis geht Paulus dann 3 Tage und 3 Nächte in die Dunkelheit. 3 Tage und 3 Nächte in die Blindheit. 3 Tage in der Dunkelheit, 3 Tage mit sich selbst allein. 3 Tage mit dem Bild des Auferstandenen allein, ihm sozusagen ausgeliefert. Und vor seinem inneren Auge steht nun 3 Tage und 3 Nächte lang der auferstandene Herr. Und er wird das Bild nicht los. Ja, schon allein deswegen musste er 3 Tage und 3 Nächte blind sein, um dieses Bild ganz tief zu verinnerlichen und es nicht mehr loszuwerden. Und jetzt fängt Paulus an zu reflektieren. Das ist dieser schöne Begriff, Selbstreflexion. Aber nicht, ich denke über mich nach, sondern ich schaue Jesus an, den Auferstandenen. Und in seinem Licht fange ich an, mich selbst zu reflektieren. Und in dem Augenblick fängt das Gewissen von Paulus an zu funktionieren. Wird neu geeicht. Da gibt es einen schönen Begriff im Deutschen, ist gar nicht so deutsch, kalibrieren nennt man das. Wenn nach und nach das Gewissen wieder korrekt wird, nachgestellt wird, präzisiert wird, wahr wird. Jetzt hat Paulus Jesus in seiner Auferstehungsherrlichkeit gesehen und jetzt gilt das, was wir immer wieder schon gesagt haben, in seinem Licht sehen wir das Licht. In seiner Wahrheit sieht er die Wahrheit. Und in seinem Licht sieht er vor allem sich selbst. Und zwar zum ersten Mal kann er sich selbst sehen, wie er ist. Und dann versteht er, alle meine Weisheit ist nichts als Torheit. Alles falsch. Die Torheit des Kreuzes, die Torheit des Sohnes, die Torheit des Evangeliums. Paulus sagt sogar, da haben wir eine Antwort, da versteigt er sich in seinen Formulierungen, selbst die Torheit Gottes, die Dummheit, das ist ja das Wort eigentlich, die Dummheit, die in diesem Vorgang des Gekreuzigten sichtbar wird, selbst diese Torheit Gottes ist um ein Vielfaches größer und weiser als alle Weisheit des Menschen. Und wenn wir jetzt noch einmal dieses Kapitel lesen wollen, Kapitel 19, das wollen wir jetzt nicht tun, keine Sorge. Aber dann verstehen wir, vielleicht lesen Sie es noch einmal, dann verstehen wir, was gemeint ist, nämlich alles an uns ist falsch. Alles am seelischen Menschen ist falsch. Selbst das Gute, was uns gut dünkt, ist alles falsch. Das haben wir zu verstehen. Und es geht hier nicht um Gauner und Betrüger, es geht nicht um Leute, die einen moralischen oder geistigen oder mentalen Dachschaden haben, sondern es geht um uns. Wir haben diesen Dachschaden. Alles an uns ist falsch, weil wir nicht von Natur aus in der Wahrheit sind. Im 1. Johannesbrief heißt es, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Dann kommen wir erst zum Vollgültigen. Dann haben wir es das Ganze, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Paulus hat das ein wenig vorweggenommen. Da hat Paulus einen gewissen Vorzug vor uns. Er hat ihn gesehen. Er hat in seinem Licht gestanden. Er hat gesehen, wie er ist. Und wenn wir jetzt zum Schluss noch einmal zurückkommen wollen auf diesen Vers 13, da müssen wir noch mal landen. Das hilft ja nichts. Das muss er sein. Vers 13, Schon weil dieser Vers an verschiedenen Stellen wiederholt wird, in ähnlichen Formulierungen, Sprüche 21, besser im Winkel auf dem Dach wohnen als mit einer zänkischen Frau zusammen in einem Hause. Oder Kapitel 27, eine zänkische Frau und ein triefendes Dach, wenn es sehr regnet, lassen sich miteinander vergleichen. Wer sie aufhalten will, der will den Wind aufhalten und will Öl mit der Hand fassen. Ein törichter Sohn ist seines Vaters Herzeleid und eine zänkische Frau wie ein ständig triefendes Dach. Haus und Habe vererben die Eltern, aber eine verständige Ehefrau kommt vom Herrn. Und bevor irgendein Ehemann hier oder anderswo jetzt denkt, das ist mal richtig gut, dass es auch mal gesagt wird, das geht uns wie Öl von der Seele. Oder wenn jemand denkt, ja, so eine kenne ich auch. Die Nachbarin, die Kollegin, solche Leute haben wir möglicherweise vor Augen. Und müssen doch einmal fragen, wer ist denn diese zänkische Frau? Und nicht nur die zänkische Frau, sondern wer ist denn der törichte Sohn? Und wir müssen das noch einmal deutlicher sehen und verstehen, dass hier die Weisheit zum Ausdruck kommt, die Salomo bei Nathan gelernt hat. Nathan sagt nicht einfach, wer du bist und wie ich dich sehe. Nathan beschreibt nicht einfach, was Salomo alles falsch gemacht hat, sondern Nathan erzählt Geschichten. Und die Weisheit, die in diesen Geschichten steckt, die ist nicht auf Anhieb erkennbar, sondern man sieht sie gar nicht. Man reagiert aber drauf. Wir kennen das von dieser Geschichte, als Nathan zu David kam, erzählt ihm eine Geschichte von dem Reichen, der viele Schafe und Rinder hatte und einen Nachbarn, der nur ein einziges Schaf hatte und das wie ein Kind es gehütet hat, bei sich im Bett hat schlafen lassen. Und diese Geschichte macht das sehr deutlich, wie das funktioniert mit dieser Weisheit. Als der Reiche Besuch bekam, brachte er es nicht über, sich von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es zu. Und David tobt. David ist außer sich vor Zorn. Er explodiert nahezu. Er verurteilt diesen Mann auf der Stelle zum Tode und verlangt eine vierfache Erstattung des Schadens, den er angerichtet hat. Und dann kommt dieser kleine, unscheinbare Satz von Nathan, nämlich, im Hebräischen klingt das auch viel schöner, weil das so kurz ist, At Haish. Mehr ist es nicht. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Und genau das ist dieser Vorgang, dass nämlich David, der oberste Richter und König von Israel, keine Ahnung von dem Balken in seinem Auge hat, aber den Splitter im Auge dieses anderen Mannes, den sieht er übergroß und kann sofort darauf reagieren. Und genau das ist die Weisheit, die wir hier immer wieder vor uns haben, nämlich Nathan hält David einen Spiegel vor und David merkt das nicht, dass er sich selbst anschaut. Erst als dieses Urteil kommt, du bist der Mann, dann begreift er mit einem Schlag, dass er sich selber gesehen hat. Das ist Weisheit. Das ist Weisheit. Jesus hält Paulus einen Spiegel vor und Paulus weiß das nicht, dass er sich gleich selbst erkennen wird und dass diese Selbsterkenntnis ihn von den Beinen reißt, von seinem Pferd oder Gaul oder Esel oder was immer er hatte, reißen wird. Und dass er 3 Tage und 3 Nächte in dieser Blindheit herumstolpern wird, bis er langsam zu Verstand kommt und versteht, was er verstehen muss. Sobald er Jesus gesehen hat, fängt er an, sich selbst zu sehen, was er selber bis dahin nicht gewusst hat. Salomo hält all den selbstgerechten Männern eine zänkische Frau vor Augen. Und all diese Männer, die sich fast überschlagen vor Überheblichkeit und ja, da kenne ich auch so eine. Wenn sie wüssten, wie meine Frau sich immer verhält, da kenne ich manche Beispiele. Das wäre aber zu platt, das wäre nicht Weisheit. Die Weisheit, die hier gemeint ist, ist eine ganz, ganz andere. Nämlich zu merken, diese zänkische Frau, das ist meine Torheit. Und die gehört so zu mir, dass ich eine Einheit mit ihr geworden bin. Ich bin die zänkische Frau. Diese zänkische Frau ist ein Teil von mir, ein Teil meines Wesens, so eng mit mir verbunden, solch eine Einheit, dass es nötig ist, eine zänkische Frau vor Augen zu halten, damit ich merke, wer ich bin. Damit ich verstehe, dass all diese wahllosen Beschreibungen und Sprüche in diesem und anderen Kapiteln nicht einfach nur wahllose Sprüche sind, sondern lauter Beschreibungen meiner Haltung, meines Denkens, meiner Sinne, meiner Ideen, meiner Impulse, all das, was da ist, das, was ich erleide, wo ich also sozusagen ein Opfer bin, und das, was ich auch anderen tue. Alles das ist da. Und die Sprüche sagen, alles das bist du. Das ist nicht die andere Frau, die dir auf die Nerven geht. Das bist du. Das ist ein Teil von dir. Die zänkische Frau ist die personifizierte Torheit des Mannes. Und der törichte Sohn ist die Frucht der eigenen Torheit. Jetzt können wir es sehen. Jetzt kann man es sehen. Den Splitter in der zänkischen Frau. Das ist mein Splitter, mein Balken. Die Früchte meines Lebens, das, was ich angezettelt, angerichtet habe. Mein törichter Sohn, das ist immer mein eigenes Leben. Der Reiche, der Verkehrtes spricht, der falsche Zeuge, der Lügen verbreitet, der Tor, der unrechtmäßig im Wohlstand lebt, der Knecht, der über seinen Fürsten herrschen möchte, der Faule, der seine Hand in die Schüssel steckt und sie nicht mehr zum Mund bringt, das sind nicht die anderen, sondern das sind immer meine Wesenszüge, meine Haltungen, meine Gedanken, meine Impulse, all das, was mein Leben ausmacht. Das bin alles ich. Alles unter einem Dach. Alles in meiner Person. Das ist mein Dachschaden, den ich habe. Das ist die Wohngemeinschaft in meinem Herzen aus tausend Impulsen und Gedanken und irren Ideen und Falschheit. Und fromme Sprüche, die nicht geistlich gedeckt sind und noch viel, viel, viel mehr. Es hilft natürlich enorm, wenn ich mich über einen anderen aufregen kann. Wenn ich mich ärgern kann über die Leute. Und das sehen kann, wie die mir auf die Nerven gehen. Und ich im zweiten Schritt immer sehen muss, ach, das bin ja ich. Das bin ja ich. Alles ist in mir. Man nennt das eine Verobjektivierung des eigenen Ich. Das ist keine Erfindung der modernen Psychologie. Das ist eine Erfindung des Heiligen Geistes. Das ist eine Erfindung, die wir bei Nathan und David und Salomo schon sehen können. Und immer wenn wir uns genug über andere Leute aufgeregt haben, dann sollten wir sagen, du bist der Mann, du bist die Frau, das bin ich. All diese sonderbaren Gestalten, törichten Söhne, zänkischen Frauen, all diese Verhaltensweisen, das bin ich. Und das kann so befreiend sein, wenn man das sehen kann. Wenn man sich selbst erkennen kann in seinem Licht und sagen kann, aha, das bin also ich. Dann verstehe ich auch, warum mein Leben so schwierig ist, warum meine Beziehungen so kompliziert sind, warum nichts richtig gelingt, warum andere sich von mir möglicherweise auch distanzieren. Das zu erkennen und dann zu sagen, Herr, komm in meine Sinne, komm in mein Herz, komm in meine Gedanken, werde du zu der Mitte meines Lebens, dass ich mich an dir orientieren kann, an deinem Wort, an deiner Wahrheit, an deinem Licht. Und in deinem Licht will ich stehen. Nur in deinem Licht sehen wir das Licht. Lesen Sie es noch einmal nach. Lesen Sie nicht, wie andere sind, sondern lesen Sie, wie Ihr Herz, Ihre Sinne, Ihre Gedanken funktionieren, wie sie ticken. Und freuen Sie sich, dass Sie trotzdem geliebt sind, dass Sie trotzdem wertgeachtet sind, dass er das hinkriegt durch seinen Heiligen Geist, sie aus der Lüge zur Wahrheit zu bringen und dass sie ihr Leben grundlegend im Zentrum ihrer Persönlichkeit neu machen wird. Nicht nur will, sondern wird. Verlassen Sie sich auf ihn. Er will's, er macht's und er schafft's. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns auch an diesem Abend solch einen Spiegel vorhältst und dass wir ein wenig verstehen, wie wir tatsächlich sind und dass wir manchmal immer noch so sind, wie wir dachten, wir hätten das längst hinter uns gelassen. Dass wir still werden vor dir und auch still werden vor anderen, dass wir einander mit Achtung, mit Hochachtung begegnen, dass wir den anderen höher achten als uns selbst, weil wir merken, dass wir nicht besser sind, sondern dass wir alle miteinander unter diesem selben Urteil stehen, dass unser sinnliches Leben, unser Herz, unsere Seele von Anfang an ein törichtes Wesen ist, aber dass wir auf dich sehen dürfen und dir vertrauen, dass du alles neu machst, dass du etwas in uns schaffst, was wir niemals selbst erreichen könnten, dass du uns durch und durch heiligen willst, in allen Zügen und Spuren und Mustern unseres Lebens, dass wir bei dir alles erfahren, was wir ein halbes Leben oder länger vermisst haben. Achtung und Wertschätzung und Liebe und Freundlichkeit, Güte, Zuwendung, Gnade, Segen, Barmherzigkeit, all das, was dein Geist in uns schafft. Und wir wollen dir herzlich danken, dass alles neu wird. Und es irgendwann heißt, so darf ich sein, so wie du mich gemacht hast, so wie du mich erneuert hast und alles, einmal alles neu werden wird. Danken dir dafür und geben dir alle Ehre. Amen.